Starke Demokratie, der Podcast.
Es gibt in Deutschland, und damit schönen guten Tag, liebe Zuhörer zu dieser neuen Ausgabe des Starke Demokratie Podcasts. Es gibt in Deutschland rund 2700 hauptberufliche Politikerinnen und Politiker, also 2700 Politprofis auf der Landesebene, auf der Bundesebene und in Europa. Aber es gibt auch etwa 191.000 Menschen, die nebenberuflich politisch aktiv sind. Also 191.000, die sich überwiegend auf kommunaler Ebene für das Gemeinwesen, also für uns alle, engagieren. Freiwillig und meistens unentgeltlich. Ich finde das eine irre Zahl und ich habe diese Zahl aus einer Studie, die die Heinrich-Böll-Stiftung vorgelegt hat und über die ich in den nächsten Minuten sprechen will mit Stefanie John von der Heinrich-Böll-Stiftung. Guten Tag, Frau John.
Schönen guten Tag, Herr Tenbruck.
Herzlichen Dank, dass Sie hier da sind heute. Mein Name ist Christian Tenbruck. Diese Studie heißt Beleidigt und bedroht und beschäftigt sich damit mit dem Thema, das uns auch bei Starke Demokratie umtreibt. Sie, Frau John, haben die Erstellung dieser Studie begleitet und sich für die Stiftung mit ihren Ergebnissen beschäftigt. Ganz kurz zu Anfang zusammengefasst. Sind Beleidigung, Bedrohung, Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in Deutschland inzwischen so etwas wie Alltag?
Dann müssen wir sagen, leider ja. Denn über die Zeit sehen wir insbesondere an den Befragungen, die immer wieder die Zeitschrift Kommunal in Auftrag geben muss, dass wir eigentlich sehen, konstant ungefähr zwei Drittel der Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen im Amt mit Beleidigungen, Bedrohungen oder sogar tätlichen Übergriffen rechnen müssen. Und das ist eine ziemlich traurige Zahl. Und wir sagen, ja, wir müssen wohl leider sagen, es gehört zum politischen Alltag dazu.
Wir haben für diese Studie knapp 300 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland befragt. Wie viele von diesen 300 oder knapp 300 haben Gewalt, und das meint jetzt physische und psychische Gewalt, wie viele haben Gewalt tatsächlich erlebt?
Genau, wir haben diese knapp 300 Personen aus der Kommunalpolitik kontaktiert, um für uns Interviewpartnerinnen und Partner zu gewinnen, weil wir in dieser Studie vor allen Dingen darin interessiert waren, zu sehen, welche Muster stecken eigentlich hinter diesen Gewalterfahrungen. Und wir haben diese Personen kontaktiert, um Interviewpartner zu finden. Und da war interessant, dass knapp die Hälfte uns auch berichtet hat, dass sie Gewalterfahrungen erlebt haben. Und das ist insofern interessant, weil wir eben nicht nur Bürgermeisterinnen und Bürgermeister befragt haben, was üblicherweise über die Kommunalstudien gemacht werden, sondern wir haben eben auch Personen befragt und angefragt, die eben neben Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im politischen Amt auf der Kommunalebene aktiv sind. Sei es von Fraktionsvorsitzenden, sei es andere Personen in den Gemeinderäten.
Knapp die Hälfte, sagen Sie. Ist das repräsentativ? Kann man daraus schließen, dass auch knapp die Hälfte aller 191.000 Menschen, die auf kommunaler Ebene politisch aktiv sind, mit Beleidigungen und Bedrohungen leben müssen?
Bin ich etwas vorsichtig, weil tatsächlich aus einer so wissenschaftlichen Perspektive eine Befragungsquote von knapp 300 Personen ein bisschen zu gering ist. Also wir gehen eher ab einer Größenordnung von 1.000 Personen von einer repräsentativen Größe aus. Also sprich, unsere Angaben darüber, wie viele Leute Gewalt erlebt haben, ich sage eher nicht repräsentativ, würde ich eher vorsichtiger mit umgehen. Aber da wir sehen, das bewegt sich ja durchaus im Einklang mit anderen Studienergebnissen, würde ich sagen, okay, wir liegen damit aber mit diesen Zahlen nicht so ganz daneben. Also es ist nicht ganz so willkürlich. Unsere Studie ist wesentlich repräsentativer und das ist auch ihr Ziel gewesen, zu erfahren, welche Muster eigentlich passiert, wie es den Leuten damit geht, wie sie damit umgehen können, gegebenenfalls welche Lösungsansätze sie suchen können.
Nun ist beleidigt zu werden laut der Studie die häufigste Gewalterfahrung. Es gibt viele Leute, die sagen, Beleidigung gehört sozusagen zur politischen Auseinandersetzung schon immer dazu. Also angefangen im Wirtshaus und jetzt eben virtuell. Stimmt das nicht?
Also ja, nein, die Personen, die uns berichten, dass sie sagen, das eben sind Beleidigungen, die sagen, ja, wir sind uns ein Stück weit ja auch bewusst, dass der Talk oder die Töne in der Politik durchaus rauer sind. Also das preisen die Leute schon ein und sagen, stellen aber darüber hinaus dennoch fest, dass es diese Beleidigungen gibt. Also sprich, nein, ich würde nicht sagen, dass die Personen jedenfalls sensibler oder empfindlicher sind, sondern einfach sagen, ja, es ist da und es ist, es ist mehr als ein rauer Ton in der Politik, sondern es verlässt den Ton des eines, sagen wir mal, einer angespannten oder einer hitzigen Debatte oder Auseinandersetzung.
Es geht ins Persönliche da rein wahrscheinlich.
Ja, also Beleidigungen richten sich direkt an die Personen. Beleidigungen beziehen, kann aber auch schon losgehen, dass die Beleidigungen über das Persönliche schon hinausgehen. Aber in großem Maße Beleidigungen richten sich gegen die Person und adressieren unterschiedlichste Art und Weisen ich sage mal so in verletzender und undiskriminierender Art und Weise die Personen. Ja.
Sind Frauen von Beleidigungen öfters oder auch anders betroffen?
Es war gerne, also Aussagen darüber, ob Frauen öfter betroffen sind, können wir schwer machen, weil wir ja in unseren Interviews, wir haben uns 50 Personen interviewt, um Muster aufzudecken. Und das ist ein bisschen schwieriger, ob sie öfter davon betroffen sind. Allerdings ist sehr deutlich, dass sie tatsächlich anders betroffen sind. Also im Gegensatz zu Männern sind Frauen von einer sexualisierten Form von Gewalt betroffen. Das heißt, sie werden, wenn es um Beleidigungen geht und Bedrohungen geht, im hohen Maße sexualisierter Sprache. Und das finden sie sich bei Männern in dieser Form nicht.
Die nächsten Stufe sind, die nächste Stufe sind Drohungen. Wie wird gedroht? Was wird angedroht?
Die Bedrohungsmuster, die sind, laufen in der Regel äußerst subtil ab und lösen auch in der Regel bei allen Betroffenen irgendeiner Form von Ängsten aus. Und besonders perfide wirken die Muster, wenn eigentlich die Familie oder Familienangehörige bedroht werden. Und das wurde uns zurückgemeldet, passiert gar nicht so selten. Und dann laufen so eine Drohung so ab von, ja, ich weiß, dass Ihr Ehemann morgen arbeiten sind und Sie quasi allein im Haus sind. Oder ja, ich kenne den Schulweg Ihrer Kinder. Und dann könnte man jetzt per se sagen, diese Äußerungen sind halt strafrechtlich kaum zu belangen. Und trotzdem löst es Ängste und Bedrohungen aus. Mhm. Und für alle Interviewten, die von diesen Bedrohungsszenarien gesprochen haben, die halt eben auch Personen aus dem familiären Umfeld betreffen, sprechen alle davon, dass es für sie eine herbe, sozusagen eine rote Linie. Also da verlässt es auch die Möglichkeiten, was für sie als erträglich erscheint oder wenn man sagt, okay, das, was man sagt, man speist es ein, man preist es ein, was in den politischen Alltag gehört.
Die dritte Stufe, wenn man davon reden kann, sind tätliche Übergriffe. Wie häufig kommt das vor?
Bei unseren, in unserer Befragungsrunde war es so, dass ungefähr ein Drittel der Befragten davon sprachen, dass es auch tägliche Übergriffe gegeben hat. Und wir also in Summe so sehen, wenn wir diese drei Stufen, was mir nochmal sehr wichtig ist, um zusammenzuführen, dass wir sagen, also alle unsere Interviewpartner sprachen alle davon, dass sie sagen, Beleidigungen erfahren haben. Fast die Hälfte sprach davon, dass sie auch schon Bedrohungen erlebt haben und letzten Endes auch noch ein Drittel sprach davon, dass es tägliche Übergriffe gab. Und das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, wenn eben Gewalt erfahren wird, es ist eben nicht der Fall, dass es meist nur eine Dimension von Gewalt ist, sondern wenn, dann vielschichtig und verschiedenen Facetten, was natürlich auch die sozusagen eine andere Form insgesamt von der Belastung auch auslösen kann. Und kommen wir zurück zu den Fragen von tätlichen Übergriffen. Was in unseren Fällen die meisten eher sprachen, dass es Übergriffe auf in Form von Sachbeschädigungen gewesen sind. Also muss man sagen, jetzt zum Glück keiner unserer Interviewpartnerin tatsächlich von körperlichen Übergriffen sprach. Aber, und jetzt kommt das große Aber, bestimmte Übergriffe auf Sachen und lösen natürlich auch Ängste aus, die körperliche Konsequenzen haben können. Also beispielsweise, wenn Reifen zerstochen werden oder etwas gegen Fensterscheiben geworfen wird. Also es muss halt nur jemand hinter dem Fenster zufällig stehen und schon wird eigentlich aus einer Sachbeschädigung ja auch eine persönliche Bedrohung. Also selbst wenn man sagt, okay, wir versuchen das ein bisschen analytisch zu gehen und die Sache, eine Sache sagt nein, auch aus dieser Sache ergeht eine Bedrohung ja für die Person hervor.
Insbesondere bei Drohungen und bei tätlichen Übergriffen ist ja sehr schnell, Sie haben es vorhin erwähnt, die Familie involviert. Ist das ein spezifisches Problem, gerade für Menschen, die in der Kommunalpolitik arbeiten?
Ja, und das betrifft tatsächlich auch nochmal anders diese Form von Beleidigung. Denn grundsätzlich sehen wir in der Kommunalpolitik, dass es diese Trennung zwischen dem Beruflichen oder Trennung zwischen dem Politischen und dem Privaten nicht gibt, weil eben das Politische nicht Beruf ist. Also es ist auch kein Berufsverständnis denn da. Das heißt, hier verschwimmen privates und politisches Engagement. Und eben anders als bei Politikerinnen und Politikern in der Landespolitik oder Bundespolitik, wo es dann ein Büro gibt, wo es eine andere Ausstattung gibt, findet ja das Politische im Ehrenamt zu Hause statt. Und das heißt, diese Trennung, das Verschwimmen dieser Grenzen erschwert es natürlich in hohem Maße für die Betroffenen, auch damit umzugehen, sich gegebenenfalls auch davon abzugrenzen und auch letzten Endes damit ja auch die Bedrohung sofort ein Teil auch von Familie sein kann. Um es nochmal beispielhaft zu machen, natürlich, wenn Bedrohungen telefonisch erfolgen, dann laufen die natürlich über den Privatanschluss. Und dann bekommen natürlich Kinder, Familienangehörigen von diesen Situationen etwas mit. Und das erschwert auch Aktiven in der Kommunalpolitik die Möglichkeiten, hier eine Trennung einzuziehen, die sie ja vielleicht oder die sie ja gerne einsetzen möchten, denn sie möchten ja ihre Familie vor diesen Situationen schützen.
Also die Unmöglichkeit, Privates und Politisches zu trennen, wird als großes Problem empfunden.
Ja, und das ist so, das wird als großes Problem empfunden. Und zugleich ist das ja diese Krux der Kommunalpolitik, weil die Kommunalpolitik lebt ja davon, dass es einen direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern gibt. Wir wollen ja genau das, dieses Engagement aus der Gesellschaft raus verwächst. Also direkt vor Ort, da ist ein direkter Kontakt vor Ort zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern da ist. Und gleichzeitig wird das Positive, was wir darin sehen, mit einer engagierten Gesellschaft, wird damit letzten Endes zu einer gefährdeten Situation und zu einem Riesenproblem.
Waren denn die Menschen, mit denen Sie geredet haben, waren die vorbereitet auf diese Veränderung in ihrem Leben? Ich meine jetzt nicht nur sozusagen den Übergang von Nichtpolitiker zu Politiker, zu Politiker der Freizeit. Waren sie vorbereitet auf mögliche Beleidigungen oder sogar noch schlimmere Gewalt für sich und für ihre Familien?
Nein. Überhaupt nicht. Also keiner fühlte sich darauf vorbereitet. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenproblematik. Denn zumindest die erste Reaktion ist natürlich für viele ein Riesenschock. Also erstmal ein Schock, man ist damit konfrontiert. Und die fehlende Vorbereitung macht natürlich im ersten Moment auch eine gewisse Form von Machtlosigkeit oder Hilflosigkeit. Also weil viele im ersten Moment auch gar nicht wussten, wie gehe ich eigentlich am besten damit um. Und da kommt etwas, so was Sie gerade in Ihrer Frage haben anklingen lassen, nämlich zu sagen, ja, man ist damit auf einmal ein Teil der politischen Klasse. Und man kennt natürlich durchaus aus der medialen Berichterstattung, dass Politikerinnen und Politiker mal durchaus angegriffen werden. Aber hat es nie darauf bezogen, dass es ja sozusagen auch auf der Kommunalebene Rolle spielt. Und man ist jetzt auf einmal Angriffen ausgesetzt, die man vorher sozusagen als etwas Fernes gesehen hat und hat auf einmal begriffen, ich bin ja auch auf einmal ein Teil dieses politischen Spiels. Also das ist sozusagen diese erste Überraschung und dann natürlich auch der erste Schock, dass man letzten Endes nie im Leben damit gerechnet hat, dass man in dieser Form von Angriffen, Form von Beleidigung, Bedrohung oder sogar tätlichen Übergriffen in dem eigenen politischen Engagement erleben könnte und sollte.
Was macht das denn mit einem ursprünglich hochmotivierten Kommunalpolitiker, wenn er Gewalt erfährt? Ich meine, wie gehen die Menschen, die das erfahren haben, die Sie interviewt haben, damit um?
Sie gehen sehr unterschiedlich damit um und ich würde sagen, auch hier spiegelt sich zunächst einmal wieder, dass in der Politik sich sehr unterschiedlichste Charaktere auch engagieren. Also es hat schon etwas durchaus von Persönlichkeiten auch zu tun. Wir sehen im normalen Leben unterschiedlichste Charaktere oder Persönlichkeiten und auch das findet man hier wieder. Und dennoch kann man bestimmte Muster erkennen. Also sozusagen das erste klassische Muster ist, eine große Gruppe sagt so, sie versuchen es nach dem ersten Schreck und Schock zu ignorieren, aber auch ein Stück weit zu tolerieren, im Sinne von, gut, dann scheint das wohl dazu zu hören, ich lasse mich davon aber nicht verschrecken und ich versuche das in irgendeiner Form jetzt in meinen Alltag einzupreisen, ich versuche mir ein dickeres Fell zuzulegen, dass ich nicht angreifbar bin. Also das treffen wir sehr häufig. Die zweite Strategie ist, dass Leute sagen, so Reaktion darauf ist, sich darüber auszutauschen, auszusprechen. Also im ganz besonderen Maße, da finden wir die einen, die sagen, sie suchen das im privaten Umfeld unter Freunden und Familien, suchen hier den Austausch. Andere nehmen eher die Kollegen aus der eigenen Fraktion im politischen Umfeld, weil sie sagen, nee, ich möchte das jetzt eigentlich von meiner Familie fernhalten, also suche ich dann eher den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die auch aktiv sind.
Aber überwiegend versuchen die Menschen also selbst mit dem Problem fertig zu werden und keine Institutionen sozusagen einzuschalten.
Die institutionelle Hilfe, also sei es in Form von, suche ich mir Hilfe in der Partei oder auch im Gemeinderäten oder darüber hinaus, haben wir zu der Zeit, als wir die Interviews durchgeführt haben, das war vor der Pandemie, nicht so einen starken Zugang gehabt. Also wir haben gesehen, ja, Austausch in den Parteien gab es durchaus, aber nicht immer, so gut wie nie in Gemeinderäten. Also das waren eher Einzelfälle. Und darüber hinaus andere Formen von Hilfsangeboten, sei es nochmal anders über die Kommunen oder über die Landesebene, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als wir mit den Personen gesprochen haben, gesagt, nein, wird nicht genutzt.
Gibt es Unterschiede jetzt in der, also Sie haben ja gesagt, bei Beleidigungen beispielsweise wird eher gesagt, okay, ignoriere ich, toleriere ich, gehört sozusagen zum politischen Geschäft dazu. Sie haben dann auch vorhin schon mal erwähnt, sobald es um Bedrohung und tätliche Angriffe geht, gibt es aber eine Reaktion oder eine stärkere Reaktion. Ist das eine Verhaltensänderung dann? Fahren die Leute nicht mehr mit dem Auto bestimmte Strecken? Bringen sie ihre Kinder morgens zur Schule? Was vorher haben sie die Kinder vielleicht mit dem Fahrrad zur Schule geschickt? Gibt es solche Verhaltensänderungen, die so weit gehen dann?
Ja, tatsächlich haben uns einige Personen davon berichtet, dass sie an ihr Verhalten, an diese Situation anpassen. Also entweder sagen sie, nehmen andere Wege zur Arbeit, in die Schule, man schaut ein bisschen mehr drauf. Beispielhaft ist so, da wenn Beispiel die Drohungen kamen von wegen, wo deutlich wurde, man hat per Video zum Beispiel Videos zugeschickt bekommen, wo Hinweise auf Brandanschläge gegeben wurden, dass man seitdem permanent die Jalousien und Rollladen unten gelassen hat, weil man Angst, genau, also so eine Angst sozusagen das als Bedrohung empfunden hat und Angst davor bekommen hat. Und Anpassungen in diesen sozusagen können wir sagen, ja, hier werden Muster deutlich, dass man versucht, sein Verhalten zu ändern, um nicht Zielscheibe zu werden.
Warum wird die Öffentlichkeit, und das gilt, glaube ich, bis heute, warum wird die Öffentlichkeit so selten eingeschaltet? Man könnte sich doch vorstellen, je öffentlicher ein Problem gemacht wird, desto eher ist es möglich, mit diesem Problem umzugehen. Warum sehen das viele Kommunalpolitiker offensichtlich bis auf den heutigen Tag anders?
Warum die Öffentlichkeit nicht eingeschaltet wird, benutzen oder kommen sehr unterschiedliche Motive zum Tragen oder Überlegungen. Und die sind tatsächlich sehr aufschlussreich. Die eine Überlegung ist sehr deutlich gewesen, dass es eine bestimmte Angst davor gibt, dass die Personen, die bedrohen, also sozusagen den Tätern, damit eine andere Plattform gegeben wird. Also, dass diese Personen deutlicher sichtbar werden und sich da womöglich noch dadurch motiviert finden, deutlicher zu werden und mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Das andere ist, dass die Personen durchaus die Sorge äußern, dass dieses Thema von sie sind praktisch, dass sie sozusagen eine Opferzuschreibung bekommen und dass sie nur noch auf dieses Thema von oder diese Frage von, sie haben Gewalt in irgendeiner Form erfahren, beleidigt oder bedroht worden sind, dass sie darauf reduziert werden, aber nicht mehr für ihr politisches Engagement, mit ihrem politischen Engagement in Verbindung gebracht werden. Und sehr häufig wurde auch deutlich, dass man merkt, wenn Personen das durchaus im Gespräch mal angebracht haben, dass man ihnen unterstellt, sie möchten eigentlich nur Aufmerksamkeit gewinnen. Also sprich, man fängt eine neue Logik an, dass man eigentlich sagt, so, ihr benutzt dieses Thema, um für euch politische Aufmerksamkeit zu gewinnen. Also durchaus bestimmte Formen, ich bin jetzt keine Kriminologin, aber wenn ich mich an Studien erinnere aus der Viktimisierung der Kriminalforschung, dass man dort eben davon spricht, dass auf einmal Opfer- und Täterzuschreibungen durchaus verdreht werden und diese Sorgen durchaus von den Betroffenen geteilt werden und in Summe verschiedene Überlegungen dann dazu führen, dass man sagt, nein, ich gehe damit nicht an die Öffentlichkeit.
Also wenn ich das hier mal zusammenfassen darf, hoffentlich richtig, dann heißt das, dass die betroffene Person ganz überwiegend mit sich selber ausmacht, was zu tun ist, oder mit engeren Freunden oder engeren politischen Freunden. Und darüber hinaus eher selten Hilfe gesucht wird bei Institutionen bis hin zu Strafverfolgungsbehörden, Polizei etc.
Ja, das genauso beschreibt sich die Situation oder stellt sich die Situation dar und damit wird eigentlich ein viel größeres Problem meines Erachtens deutlich. Denn wenn wir sehen, dass diese Gewaltandrohungen, verbale Bedrohungen, Beleidigungen oder tägliche Übergriffe ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen sind, was der Fall ist, passiert aber etwas, dass die Betroffenen anfangen, das Problem zu individualisieren, also auf individueller Ebene versuchen, Lösungen zu finden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wir sagen, da liegt ja eine strukturelle Komponente dahinter. Mhm. Und dass wir sozusagen uns es als Gesellschaft eben nicht so einfach machen dürfen und sollten, diesen Punkt bei den Individuen zu belassen, sondern genau zu sagen, okay, es braucht meines Erachtens da durchaus andere Wege und andere Zugänge.
Ja, läuft man, wenn man es bei den Individuen belässt, nicht auch Gefahr, dass sich immer mehr Menschen aus der Kommunalpolitik zurückziehen, beziehungsweise sich von vornherein gar nicht für ein Amt zur Verfügung stellen?
Das ist tatsächlich ja eine Hypothese, mit der wir in die Forschung reingegangen sind und das erfahren wollten. Und das war ein Ergebnis, das uns als Team da sehr überrascht hat, dass basierend auf diesen Überlegungen Leute sagen, sie ziehen sich komplett deswegen zurück. Das eher verhaltener war. Also wir hatten dann tatsächlich erwartet, dass mehr Leute das als Grund angeben. Und haben aber gemerkt, es ist nicht so einfach, es ist eher so ein, ich denke drüber nach, aber, oder nein, ich lasse mir das eher nicht gefallen, ich stehe für diese wehrhafte Demokratie. Also was wir da sehen ist, es ist ein Problem, es wird auch als eine Belastung wahrgenommen, aber diesen endgültigen Schritt, aus der Politik dann auszutreten, der ist eher verhalten oder trifft man weniger häufig, als man vermuten würde.
Ja. Trotzdem schätze ich mal, denken Sie auch, dass, ich nenne es jetzt, die Gesellschaft mehr tun müsste und mehr tun müsste, um diesen betroffenen Personen zu helfen. Was genau müsste getan werden, Ihrer Ansicht nach?
Also das allererste ist, dass ich finde, dass die Parteien in einer größeren Verantwortung stehen. Und ich muss auch deutlich sagen, seit der Veröffentlichung unserer Studie passiert auch zunehmend mehr. Also da gibt es die Entwicklung. Aber ich sehe, dass den Parteien hier etwas zusteht. Denn sie bemühen sich im hohen Maße um die Rekrutierung und die Gewinnung der Leute, die sich auch engagieren in der Politik. Und ich finde dann ein Stück weit diesen Form von deutlich machen, sich politisch engagieren macht Spaß, das sagen alle. Es bedeutet auch ein Stück weit Arbeit. Und gleichzeitig aber auch eine gewisse Form von Ehrlichkeit und Offenheit einzubringen, sagen, okay, es kann aber passieren, dass ihr dafür auch beleidigt und beschimpft werdet. Aber, und dann das große Aber, ihr seid dann aber nicht damit allein. Also wir stehen dann hinter euch. Also diese Form von vorab deutlicher zu machen, es gibt Rückendeckung. Ich glaube, das wäre durchaus hilfreich. Gleichzeitig sieht man in diesem Prozess etwas, was natürlich ein gewisses Dilemma darstellt. Sie hatten es ja schon gesagt, wir sehen ist es auch schwerer, dass Personen sich für die Politik engagieren und also diese Angst oder die Sorge, doch nimmt uns das Ehrenamt, bricht uns das weg, fehlt uns das politische Engagement. Und natürlich verständlicherweise politisch Engagierte, seien es Wählervereinigungen, sei es Parteien, natürlich auch ein bisschen Sorge davor haben, dass sie es noch schwerer haben werden, Personen zu gewinnen, wenn im Vorfeld auch eine gewisse Form von Ehrlichkeit oder Transparenz dort eingeräumt wird. Ich meine aber, dass an diesem Punkt vorweg Ehrlichkeit durchaus hilfreich sein kann, weil gleichzeitig man unterstreichen könnte, okay, wir sind dann aber auch für euch da und unterstützen euch. Ihr müsst das nicht mit euch allein ausmachen.
Bräuchte es denn auch schärfere Gesetze und schärfere Strafverfolgung? Ich denke jetzt an die Kanäle von Social Media, wo das entsprechend gespielt wird. Müsste da mehr passieren? Oder glauben Sie, das ist sinnlos oder sozusagen, das ist eben das neue Gasthaus, was da passiert?
Ich glaube, dass es dort mehr geben muss. Und wir haben ja auch gesehen, dass es hier Bewegungen gab. Also wir sehen mit dem Gesetz, was gegen Hassgewalt verabschiedet wurde und in Kraft getreten wurde, ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt passiert, dass eben auch Beleidigungen und Bedrohungen von Personen im kommunalpolitischen Bereich jetzt mittlerweile auch unter Strafe stehen, was früher eben nicht der Fall gewesen ist. Also ich glaube, hier hat sich seitens des Gesetzgebers schon etwas geändert und ich halte das für einen sehr wichtigen Schritt. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass die Strafverfolgungsmöglichkeiten im Social-Media-Rahmen gestärkt werden, denn das ist zu Recht, haben Sie das angesprochen, hier zeigt sich eine Riesenplattform, eine Riesenschwemme an Belohnungen, an Bedrohungen und Hasskriminalität. Zugleich sehen wir natürlich derzeit auch, wie schwierig das ist, durchzusetzen. Ich will nur ein Stichwort Telegram bringen, also wie man versucht, gegen diesen Channel vorzugehen. Und dennoch glaube ich, dass es lohnend ist, dort dran zu bleiben. Ich würde noch nicht sagen aufgeben, sondern ja, es muss strikter vorgegangen werden.
Ist in den letzten, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren genug passiert, um Kommunalpolitiker bei der Stange zu halten, zu schützen und bei der Stange zu halten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben, denn wenn wir uns die jüngsten Zahlen anschauen, dann sehen wir deutlich, okay, da passiert noch sehr viel. Und gleichzeitig bin ich persönlich sehr beeindruckt, wie viel Leben und wie viel Engagement es gibt dagegen. Also wie viele Akteurinnen und Akteure aktiv sind, um auch die Personen in der Kommunalpolitik zu stützen. Also ich sehe, da ist tatsächlich viel passiert. Ich würde jetzt hier gerne das Stichwort einbringen, Stark im Amt. Das ist sozusagen diese Initiative von der Körber-Stiftung, die wir gemeinsam mit dem Städtebund und seit praktisch Ende April letzten Jahres eben online gegangen ist, unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Und ich glaube, dass diese Aktion, dieses Schaffen von Öffentlichkeit ein wichtiger Punkt war, ein wichtiges Signal. Und man hier auch sehr deutlich sieht, wie viele Akteurinnen und Akteure, wozu Ihr Verein ja auch gehört, hier aktiv ist und hier diese Unterstützung, die Unterstützung geben möchte und will.
Gut, Frau John, ganz herzlichen Dank für diese erschöpfenden Auskünfte. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke unseren Zuhörern fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss und vielen Dank für die Einladung.